wollen wir mal loslegen so langsam, dass wir dann auch hoffentlich pünktlich aufhören können. Machen wir gleich die Uhr da raus. So. Sexualität, Gottes Idee. Das ist eine spannende Sache. Es ist ein bisschen kompliziert, das Ganze, weil der ganze Themenkomplex Sexualität, Liebe und so weiter, Beziehung, das ist so groß, das werden wir nicht alles abklappern können. Das heißt, verzeiht, wenn ich da nur mal eine Schneise irgendwo in der Mitte durchreiße und irgendwo das eine oder andere mal berühre. Wer eine konkrete Frage hat oder so, der muss dann danach nochmal zu mir kommen und nochmal nachhaken oder wie ich was gemeint habe oder so. Also das ist mein Angebot. Aber ich werde jetzt einfach mal versuchen, so eine Schneise da durchzuziehen. Dann schauen wir mal, wie es wird. Ja, jetzt wird es mir noch zu warm. Moment. Gut, und dann würde ich gerne noch beten und einfach diese Zeit auch dem Herrn anbefehlen. Ja, Herr, wir wollen dir Dank sagen, dass wir über was Wunderbares nachdenken dürfen, was du uns geschenkt hast, die Sexualität, dass wir das nicht so als Fremdkörper sehen und das, was die Welt nur anbietet und im Frommen ist da nichts zu holen, sondern danke, dass du der Schöpfer bist und danke, dass du es immer so geplant hast, dass du zwischen Mann und Frau eine wunderbare Beziehung gegeben hast, wo die Sexualität ihren Raum haben darf. Danke, dass wir darüber nachdenken dürfen. Und wir wollen dich bitten, dass du uns wirklich da berührst, dass du uns Freiheit gibst, zu genießen dort, wo wir es genießen dürfen, dass du uns ermahnst, wo wir Korrektur brauchen, dass du uns tröstest dort, wo wir einsam sind und dass du uns ermutigst, einfach mit dir dieses Leben zu genießen und auch die Sexualität zu entdecken. Amen. Sexualität. Eigentlich mache ich solche Seminare nicht. Ich mache das immer erst, wenn ich viel, viel älter bin. Weil ihr macht ja eh, was ihr wollt. Das ist geschwätzt. Als ich damals so über Beziehungen nachgedacht habe, da kam irgend so ein Jugendleiter und hat gesagt, ihr müsst so oder so leben, sage ich, ja, du hast gut schwätzen, du bist verheiratet. Du hast andere Spielregeln, vergiss es. Und deshalb weiß ich, wie skeptisch man da oft guckt, wenn man so Alte darüber reden hört. Aber nichtsdestotrotz, ich versuche es mal. Und zwar fange ich mal an mit einem Spiegelartikel. Das ist jetzt kein Kirchenblatt. Und der hat was geschrieben zum Thema Wollust und Genusssucht. Und das ist der Spiegelartikel Triumph der Sünde und von Wollust, Habgier und anderen Versuchen. Und er schreibt dann da von den 7 Todsünden, die es im Katholischen gibt. Und unter anderem Eitelkeit, Zorn, Apathie, verschiedene Sachen und unter anderem eben auch die Wollust. Und da lese ich euch mal vor, was er dazu sagt zum Thema Sexualität, Wollust. Er sagt, bevor wir auf Silvio Berlusconis Kandidatin zum Europaparlament zu sprechen kommen, also auf die Todsünde Wollust, ein Blick auf die Gesamtlage. Man könnte mit Fug und Recht behaupten, die Wollust hat sich totgesiegt. Man kann jetzt mal auf Deutsch, die Sexualität hat sich totgesiegt. Sex hat sich totgesiegt. Und ich finde, ist eine interessante Aussage, die er macht. Sie hat alle Geheimnisse verloren. Sie hat Staatsmännern zu Deppen gemacht und Karrieren ruiniert, Ehen in Trümmerhaufen verwandelt. Sie hat sogar, man sollte es nicht fassen, Kirchenmänner verführt. Kurz, sie hat die letzten Masken der Lust abgelegt. Wer die peinlichen Hearings zur Lewinsky-Affäre im amerikanischen Kongress verfolgt hat, sagt sich irgendwann, hätte dieser rotgesichtige Naturbursche Clinton, der mächtigste Mann der westlichen Welt, nicht wenigstens einmal den Reißverschluss oben lassen können. Besonders in diesem Fall, der doch so durchsichtig war und konsumiert wurde wie ein Hamburger. Die Wollust ist Fast Food geworden. Die Sexualität ist Fast Food geworden. Sie ist jederzeit greifbar. Und über einen Mausklick rülpsen die Pornoseiten jeden ihrer Spielarten auf dem Bildschirm. Das Top-Video der Internetseite YouPorn wurde mehr als 35 Millionen Mal angeklickt. Nicht die Internetseite, sondern das Hauptvideo. Die Fantasie ist optisch totgeschlagen. Die Fantasie ist optisch totgeschlagen. Es gibt nichts mehr, was man nicht sehen kann. Es ist alles gezeigt, es ist alles gesehen und wir wachsen nun mal in einer Gesellschaft auf, wo alles ausgeschüttet ist. Dann lasse ich einen Satz weg, weil der ein bisschen heftig ist und dann kommt der nächste. Wollust ist im wahrsten Wortsinn ein abgefucktes und kaltes Geschäft geworden, ohne jedes Interesse an echter Lust oder Ekstase oder gar Liebe. Wollust ist ein kaltes Geschäft geworden, ist abgedroschen und es ist leer. Sexualität, so wie wir sie geliefert kriegen, im Fernsehen, im Internet, immer nur ein Klick away, wie du sie siehst an den Straßen, wo die ganzen Camper nebenan stehen, wie du sie ganze siehst in den Internetseiten, wie du sie ganze siehst noch in den Innenstädten. Es ist alles zu sehen, es ist alles zu haben, es ist alles zu machen. Es ist breit gedreht, aber es ist kalt geworden. Und es ist am Ende, hat diese Sexualität gar nichts mehr, was sagt er, mit echter Lust oder echter Ekstase oder Liebe zu tun. Was sie interessiert, ist Geld. Rund 100 Milliarden Dollar setzt die Pornoindustrie um. Es geht nur noch um Geld. Wollust ist ein gefährlicher Gegner, denn sie kommt überfallartig auf die Sünder und Heilige gleichermaßen hernieder. Wahrscheinlich ist das Begehre nicht das einzige Gebot, das auch die tugendreichsten Menschen zu Versagern werden lässt. Nicht morden, nicht stehlen, das geht in Ordnung, aber nicht begehren. Und das sagt jetzt nicht, die Bibel ist kein Kirchenblatt, ich darf es euch nochmal sagen, es ist aus dem Spiegel. Und ich glaube, es trifft genau auf den Punkt, ich glaube, dort sind wir. Und noch vielleicht ein kleiner Satz vorneweg, und ich würde mich davon nicht ausschließen. Ich bin genauso Kind dieser Zeit, ich werde genauso bombardiert mit diesen Dingen, ich hänge da genauso drin und ich muss genauso kämpfen, dass ich dort nicht falle. Und es ist kein leichter Kampf und er ist mit vielen Fehlern, Fehlgriffen, Fehlversagen gepflastert. Ich kann euch das also nicht sagen, als jemand, der sagt, so, ich hab's raus und jetzt macht er 1, 2, 3 und die Sexualität wird wunderbar und rein. Ich kann euch sagen, ich kämpfe genauso an diesen Dingen und das möchte ich heute ein bisschen mit euch besprechen. Wie kann das sein, dass die Sexualität, die so gut ist, wenn ich das zu Anfang gesagt hätte, hätte ich gesagt, ja, jetzt versuchen die Frommen das wieder was zu sagen. Die wahre Sexualität, der Fun ist doch draußen, hier ist doch spießig. Aber wenn du das Zeugnis der Welt hörst, wenn du das Zeugnis dort draußen hörst und ich glaube auch mal nur zwischen den Zeilen hörst, mal genau hinhörst, mal ehrlich wirst, und es ist eine Sache zwischen dir und deinem Herrn. Es ist zwischen dir und Gott, es ist zwischen dir und deinem Partner, es ist zwischen dir und deiner Seele, das bist du selbst. Du musst entscheiden, ich kann von hier oben gar nichts sagen. Es ist deine Lebensentscheidung. Ich, für mich, entdecke genau das, was der Spiegelartikel sagt, das ist, was ich dort draußen treffe. Und jetzt erlebe ich, was Gott sagt. Und Gott sagt, Sexualität ist gut. Mach dir kein schlechtes Gewissen, guck nicht da drauf, wie es draußen ist, guck nicht auf das, was du eklig findest, guck nicht auf das, was dich beschmutzt und deine Seele kaputt macht, sondern guck auf mich, wie ich es geplant habe. Gott hat die Sexualität geschaffen und er hat sie gut geschaffen. Und wir kommen also mit einer guten Botschaft. Wir sind nicht welche, die sagen, Sexualität, nein, danke, sondern Sexualität ist gut. Aber wir wollen sie so, dass sie auch gut bleibt. Und das ist mein Ansinnen, das ein bisschen zu beleuchten. Erstens, erste Überschrift, Sexualität ist gut. Wie sehen wir sie in der Bibel? Wir sehen wir sie nicht im Internet, sondern wie sehen wir sie in der Bibel? Im Hohenlied wird es sehr beschrieben. Das ist sehr körperlich. Es wird sehr körperlich. Es ist die Beschreibung des Körpers. Kapitel 4, Vers 1. Siehe, meine Freunde, du bist schön. Du hast schöne Augen. Deine Zähne sind schön. Deine Lippen sind schön. Dein Hals ist schön. Deine Brüste sind schön und so weiter. Es wird alles sehr schön beschrieben. Bei der Sexualität ist es ein bisschen, ja, man ist jetzt über das Verliebtsein hinweg. Also jetzt meiner Frau zu sagen, sagt sie immer, was ist denn schön? Was magst du denn an mir? Ich sage, du bist schön. Ja, mach mal genauer. Ja, so. Haare schön. Siehst noch gut aus. Ja, mal genauer. Ja, so. Also, die Bibel ist eigentlich sehr kreativ und sie schildert das sehr schön. Und wir lachen drüber und sagen altmodische Bilder. Aber hey, lieber altmodische Bilder, die romantisch sind, als gar nichts.
Ja, das ist toll.
Ja, also dann lieber so. Und die Frau wird beschrieben, der Mann wird beschrieben. 5 Vers 10 bis 16. Mein Freund ist weiß und rot, auserkoren ohne viele Tausende. Sein Haupt voller Gold, seine Wangen, seine Finger, seine Beine, sein Mund ist süß und alles an ihm ist lieblich. Es ist sehr körperlich, es wird sehr genau beschrieben und das ist wunderbar. Es spricht aber nicht nur von der Körperlichkeit, erster Unterpunkt, sondern zweiter Unterpunkt, voller Hingabe. Das Hohelied ist sehr schön, denn es ist wild romantisch. Es sagt, mein Freund ist mein und ich bin sein, der unter den Lilien weidet. Ich glaube, eine der uralten deutschen Gedichte, ist das von der Vogelweide oder was? Irgendwie sowas. Der heißt ja, ich bin min und du bist min und ich bin din oder irgend sowas. Gell? So, ganz klassisch. Mit anderen Worten, der hat genau das geklaut. Ich gehöre dir und du gehörst mir. Wir sind eins. Alles, was ich bin, gehört dir. Und du hast mir alles von dir geschenkt. Das wird wiederholt in 6 Vers 3, 7 Vers 11. Mein Freund ist mein und ich bin sein. Ich gehöre nicht mehr mir selbst, sondern meinem Partner. Und das wird im Korinther, 1. Korinther 7 Vers 4 wiederholt. Da heißt es, die Frau verfügt nicht über ihren Körper, sondern der Mann. Und ebenso, der Mann verfügt nicht über seinen Körper, sondern die Frau. Die Bibel ist ganz dafür und sagt, hey, Sexualität ist gut. Und nicht nur für dich selbst als Egoismus zur Selbstbefriedigung, sondern für deinen Partner. Und es wird ja immer so geschrieben in den Büchern, dass heißt, sieh zu, was deinem Partner Freude macht. Und die Bibel sagt genau das Gleiche, du gehörst dir nicht mehr selbst, sondern dein Leib, stell das deiner Frau zur Verfügung. Und umgekehrt, der Frau, das sagt der Mann, ich stelle dir meinen Körper zur Verfügung. Es ist voller Zärtlichkeit, im Hohelied 2, Vers 6 und 8, Vers 3 heißt es, sein linker Arm liegt unter meinem Kopf und mit seinem rechten umkost er mich, streichelt mich, hat mich lieb. Da sind die Zärtlichkeiten, sind es alles drin. Es ist körperlich, es ist voller Hingabe und es ist voller Eros, voller Leidenschaft. Das heißt in Hohelied 2, Vers 5, die Liebessehnsucht macht mich krank. Ich bin krank vor Liebe. Und das versteht man gut. Wenn man wirklich verknallt ist, hört man eh nicht zu. Du sitzt hier drin und sagst, was labert der? Wann habe ich wieder Zeit mit meinem Freund? Ja, also du bist krank vor Liebe, du hörst nichts mehr, du siehst nichts mehr, du fühlst nur, du bist so ein Haufen Gefühl und läufst irgendjemandem hinterher und alle denken, du bist nicht mehr normal, deine Freundinnen wollen dich noch retten und du bist nicht mehr zu retten. Das ist so. Und es steht schon in der Bibel, die Liebe macht mich krank, weißt du? Und wenn du dann, ich muss weg, ich muss mich trennen, wann siehst du denn? Ja, am Dienstag in der Schule, aber am Montagabend ist er nicht mehr da. Ja, toll. Also das ist, du bist krank vor Liebe. Da ist dir jede Stunde ohne den Partner ist verloren. Und das ist, was die Bibel beschreibt und kennt und sagt, jo, so ist es. Das genieß mal. So ist das im Leben. Aber dann steht da noch etwas zur Reife. Das heißt, du sollst die Liebe nicht wecken, bis es ihr selbst gefällt. Hohelied 2, Vers 7 und 3, Vers 5. Und vielleicht ist man noch da drin und sagt, ja, also Beziehung und so ist noch nicht dran. Dann lass dir Zeit. Wenn du so jung bist, dass du sagst, wieso, was will ich mit einer Partnerin, ich will Fußball spielen, ja, dann lass dir erst recht Zeit. Und das ist jetzt nicht zum Lachen, sondern das ist so. Es war in meinem Leben auch mal gewesen, vor langer Zeit. Aber weg ist nicht. Mit anderen Worten, lass dir auch Zeit, lass dir auch von anderen nichts einreden. Du musst dies oder das erfahren haben, du musst dies oder das erlebt haben. Lass dir Zeit. Die Bibel ermutigt dich und sagt, weck es nicht. Es kommt von selbst. Es kommt von selbst. Und dann geht es schneller, als du denkst. Es kommt, musst keine Sorge haben. Wie kriege ich das gestartet? Was ist, wenn ich heirate und weiß nicht, wie es geht? Das wird du musst noch nicht mal ein Buch gelesen haben, keinen Film geguckt haben. Es kommt von selbst. Das wirst du finden. Da musst du keine Sorge haben. Also lass dir Zeit. Das ist der erste Punkt. Sexualität ist gut, es ist körperlich, es ist voller Hingabe, es ist voller Eros, voller Dynamik und es ist auch etwas mit Reife zu tun. Sexualität ist ein Geschenk Gottes und es ist wunderbar und es ist schön. Zweiter Punkt. Damit die Sexualität aber so gut bleibt, hatte Gott eine Idee, und seine Idee mit der Sexualität war der Rahmen der Ehe. Was heißt denn das jetzt schon wieder? Jetzt kommt doch dieses Aber. Nee, es ist kein Aber, was ein bisschen die Luft rauslässt, sondern es ist ein Aber, was die Sexualität unterstützt und bestärkt. Ich habe gerade ein Buch gelesen, hat meine Frau mich verdonnert zu lesen. Ich hatte eine Weisheitszahn-OP und lag eine Woche krank. Da sagte sie, du musst das Buch lesen. Jeder Mann und seine Versuchung. Und dann gibt es auch für Frau, jede Frau und ihr Verlangen. Und das muss man beides lesen und so. Und das habe ich dann auch gelesen. Und da steht das auch ganz klar in dem einen Satz, ein bisschen klischeehaft. Und er sagte, der Mann will Sex und dafür gibt er Liebe. Die Frau will Liebe und dafür gibt sie Sex. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ein bisschen klischeehaft. Aber ich glaube, da ist eine ganze Menge Wahrheit drin. Gehen wir erstmal von dem Klischee aus. Du kannst sagen, nee, ich bin Frau, ich will nur Sex und Liebe ist mir egal. Okay, dann bist du so. Und vielleicht bist du ein Mann, sagst, ich will nur Liebe, ich will keinen Sex. Auch gut, kann sein. Ich gehe jetzt einfach mal von dem Satz aus, der Mann will Sex und gibt Liebe und das ist was. Und da sagt Gott, ich will dem Ganzen einen Schutzraum geben für beide. Ich will der Frau den Schutzraum geben für das, was sie gibt. Sie ist bereit, eines der schönsten Geschenke, was sie hat, die Sexualität zu geben an einen Partner, um Liebe zu bekommen. Und Gott schickt das in diesen Schutzraum, denn der Mann muss dadurch die Verantwortung auch wahrnehmen, indem er sagt, ich bleib dir treu. Und ich koche dich nicht ab, ich nutze dich nicht aus, sondern ich schenke dir meine Treue im Gegenzug. Und das sind die Spielregeln. Und deshalb, sagt Gott, ist die Ehe eine gute Sache. Sie schützt dieses Spielfeld miteinander. Sie stützt das Geben und Nehmen in der Liebe und in der Sexualität. Denn die Frau gibt ihre Sexualität als Geschenk und der Mann bekommt diese Sexualität mit einem Versprechen. Er übernimmt die Verantwortung. Und es ist immer schwierig, wenn man das nicht hat. Wenn der Mann nicht in die Verantwortung gezogen wird, wenn die Frau nicht diesen Schutz hat, dann genießt den Sex auch, dann macht, was er wollt. Aber dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn dieser Schutz verloren geht, wenn die Verantwortung nicht einberufen wird. Und deshalb sagt Gott, kannst die Sexualität haben, aber ich würde dir empfehlen, mach einen Deal, mach die Ehe draus. Übrigens ist dann immer gefragt, darf ich Sex vor der Ehe haben? Die Frage stellt sich in der Bibel gar nicht. Also ich habe das mal durchgelesen und habe nie gefunden, 11. Gebot, du sollst keinen Sex vor der Ehe haben. Steht nicht. Neuen Testament, Jesus sagt, ach übrigens, ihr lieben Jünger, ihr sollt keinen Sex vor der Ehe haben. Steht nicht. Ist da irgendwie auch gar kein Thema. Mit anderen Worten, eigentlich ist es egal, denn man darf Sex haben. Natürlich kannst du Sex haben. Die Frage ist nur, warum gehört denn da Sexualität und Ehe zusammen? Nun, Achtung, 3 biblische Zitate, weil es oft gefragt wird, wieso gehört das zusammen? 2. Mose 22, Vers 15, da heißt es, wenn jemand eine Jungfrau beredet, die noch nicht verlobt ist, also wirklich eine Jungfrau, und ihr beiwohnt, mit ihr schläft, so soll er den Brautpreis für sie geben und sie zur Frau nehmen. Wenn du sie haben willst, wenn du Sex haben willst und wenn du sie dir nimmst, dann nimm sie mit aller Konsequenz und dann heirate sie auch. Genesis 2, Vers 24, darum wird ein Mann Frau und Mutter verlassen und seine Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein, so sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Da kommt diese Verbindung und diese hat diesen Dreisatz. Erster Satz, ich muss Vater und Mutter verlassen. Bist du reif, die Eltern zu verlassen oder bist du noch daheim? Noch daheim sagen sich von Mama, sagen, wie man die Socken wäscht, aber dann schon mit der Freundin schlafen. Sehr souverän. Und da sagt die Bibel, kannst du machen. Die Bibel sagt, kannst du alles machen. Ich würde dir empfehlen, verlass erstmal Vater und Mutter. Steh mal auf eigenem Bein. Mach mal deinen Job. Hab mal ein Außeneinkommen. Und dann kannst du auch reif sein für einen Partner. Aber ihr könnt es auch anders machen. Natürlich kann man es auch anders machen, aber die Bibel empfiehlt es. Und die zwei werden ein Fleisch sein und sie werden zusammengehören. Und die Sexualität hat etwas Verschmelzendes, was Verbindendes, was nachher furchtbar, furchtbar wehtut, wieder auseinanderzureißen. Deshalb überleg dir vor, mit wem du schläfst. Dieses Trennen nachher kostet immer. Es ist immer. Es ist wie eine Wunde, die gerade verheilt und die du mit Gewalt wieder aufreißt. So wird es sein, wenn du da nicht vorsichtig bist. Und Gott hat es zusammengeführt, es braucht Gottes Segen. Und ein dritter Vers, 1. Korinther 6, Vers 16 bis 18. Oder wisst ihr nicht, wer sich an eine Hure hängt, der ist ein Leib mit ihr. Denn die Schrift sagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Fliehet der Hurerei. Du machst dich mit deinem Körper eins mit einer Frau, aber mit dem Geist bist du doch eins mit Gott. Wie kriegst du das zusammen? Wie kriegst du das zusammen, fragt Gott. Und deshalb sagt er, binde dich an eine Frau, mach dich eins mit einem Partner und geh in diesen Schutzraum rein. Denn Sex ohne Liebe, Sex ohne Treue ist reine Selbstbefriedigung. Mit dem anderen natürlich. Aber es ist am Ende reine Selbstbefriedigung und es lässt mich leer zurück. Schon mal überlegt, warum bei der ganzen Pornografie, warum bei diesen ganzen Dingen am anderen Tag du so leer bist wie je zuvor? So abgedroschen, so ausgekaut und ausgespuckt. Sexualität, das kannst du machen, wie du willst. Dann mach es. Aber wir entdecken, dass Gott sagt, da hängt eine Seele dran, da hängt noch mehr dran. Und pass auf, lass dich nicht so abkochen. Und deshalb pass auf, dass du Sex nicht ohne Liebe hast, nicht ohne Treue, nicht ohne den Rahmen der Ehe. Sex mit Liebe und mit Treue hat tiefe Erfüllung. Hat tiefe Erfüllung und lässt froh und zufrieden zurück. Und es ist am Ende dann ganz egal, welche Sexpraktiken du nachher im Ehebett hast, was du da machst. Was dich am anderen Teil erfüllt, ist mit einem Partner, den du so innig liebst, mit dem du treu zusammen sein willst, eine Einheit erlebt hast, die nicht anders möglich ist. Und wo du am Morgen aufstehst, ohne Reue, ohne schlechtes Gewissen, ohne Leere, sondern erfüllt mit einem Lächeln und mit der Dankbarkeit, dass du eine Partnerin hast oder einen Partner, in meinem Fall eine Partnerin habe, mit der ich es so schön habe. Und wo diese Sexualität eingebunden ist in diese Treue. Gott meint es gut mit der Sexualität, er hat sie erschaffen. Gott meint es so gut, dass er sagt, pass auf, dass du einen Rahmen hast. Und das ist die Ehe. Was dazugehört drittens, ist, dass die Sexualität auch Gottes Segen braucht. Da sagen manche Leute, warum soll ich denn heiraten? Wir haben uns doch lieb und ich werde ihn nie verlassen. Wir sind uns treu, wir haben noch keine Zeit, jetzt kirchlich zu heiraten, aber das werden wir sicher in den nächsten 10 Jahren noch machen. Ich muss jetzt gerade noch meine Ausbildung abschließen, kann auch noch 10 Jahre dauern. Weißt du, wir haben so tolle Ideen und das machen wir später, aber ich weiß, der wird sein und deshalb gebe ich mich hin. Die Bibel empfiehlt an diesem Punkt und sagt hier, warte drauf, dass du dann auch bereit bist zu heiraten. Und da ist die Frage, was soll denn die Heirat? Wofür ist die Heirat da? Die Frage ist nicht, wofür ist Sex da? Das wissen wir eigentlich, das genießen wir. Die Frage ist auch nicht, darf ich Sex haben? Natürlich darfst du Sex haben. Die Frage ist ja vor der Ehe, was ist denn Ehe, was ist denn Heirat? Und für mich sind es 3 Dinge. Erstens ist es ein Zeugnis vor den Menschen, dass ich vor diesen Menschen sage, das ist meine Frau und ihr lasst die Finger von der. Das ist ganz, ganz wichtig. Da heißt es, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen. Es sind Zeugen im Privaten. Ich kann meinen Eltern sagen, das ist meine Freundin, zu der stehe ich. Das ist mein Lebenspartner, die will ich heiraten. Bin ich bereit, es meinen Eltern ins Auge zu sagen? Ich bin erstaunt, wie viele Leute miteinander rumschlafen, aber nicht den Mumm haben, ihren Eltern das zu sagen. Da würde ich mich als Partner ein bisschen komisch vorstellen, sagen, wie du verbirgst mich vor deinen Eltern? Eigenartig. Aber ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Aber Gott sagt hier, das ist der Zeuge. Bist du fit? Bist du fähig? Bist du bereit, deinen Freunden zu sagen, das ist meine Partnerin? Wisst ihr, ich bin immer sehr erstaunt, dass die Leute nicht sagen, das ist meine Ehefrau oder das ist mein Ehemann. Das ist mir schon klar, dass die Leute sagen, das ist mein Partner oder mein Lebensgefährte. Das ist auch noch, da gewöhnt man sich dran. Das ist mein Freund, verstehe ich auch. Oder das ist meine Freundin, verstehe ich auch. Aber diese Leute, dass die Leute heute gar nichts mehr sagen. Du triffst die Leute und sagen, ich sage, wer ist denn? Und dann musst du 3-mal um den Kreis fragen, wer ist denn das? Das verstehe ich nicht. Ist es deine Freundin? Ja, mein Freund, ja, wie kann man es sehen? So oder so? Was ist denn das? Also, dass man da nicht den Mumm hat zu sagen, ich sag's von meinen Eltern, ich sag's von meinen Freunden, ich sag's von dieser ganzen Welt, ich heirate, hier ist der Ring, das sollen sie auch alle sehen. Und das ist meine Frau, die gehört zu mir. Ich bin gebunden, ich bin treu. Und wenn ich dich anmache und du meinen Ring siehst, darfst du mich mit Recht fragen, was für ein Banause ich bin. Ich stehe öffentlich zu meiner Frau und das tue ich. Zweitens, Ehe ist ein Zeugnis vor Gott. Ich stehe vor Gott und sage, Gott, ich rufe dich als Zeugen, dass das meine Frau ist. Und das ist eine gefährliche Sache mit der Hochzeit. Es ist ein Schwur, es ist ein Eid, es ist ein Gelübde. Und ich verspreche meiner Frau mit einem Ja, denn Jesus sagt, ihr sollt nicht groß schwören, sondern einfach sagen, ja, ich will und ja sagen. Und das tun wir. Du bist meine Frau. Ja, ich will dir treu sein bis ans Ende. Und ich sage das nicht nur vor diesen Menschen, ich sage das vor Gott. Ist hochinteressant, denn in Maleachi, im letzten Buch, in Maleachi 2, Vers 14, im letzten Buch des Alten Testaments heißt es, aber Gott vermag das Opfer nicht mehr anzusehen, noch etwas Angenehmes von euren Händen zu empfangen. Ihr sprecht, warum das? Gott sagt, ich mag euch nicht mehr, komm, haut ab, ich will eure Versprechen nicht, ich will eure Kollekte nicht, ich will euren Lobpreis nicht, haut ab, es ist nervt. Und das Volk sagt, wieso, was machen wir denn falsch? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und dem Weib deiner Jugend, dem du treulos geworden bist, obwohl sie doch deine Gefährtin und die Frau ist, mit der du einen Bund geschlossen hast. Denn Gott war Zeuge, als du den Bund geschlossen hast mit deiner Freundin. Und in der Jugend war sie noch frisch und knackig und da war das gut. Und 20 Jahre später tauschst du durch und Gott ärgert sich und sagt, Moment, ich war dabei. Das hast du nicht nur ihr versprochen, das hast du nicht nur vor der Welt versprochen, das hast du vor mir versprochen. Und du nimmst mich nicht ernst. Wir rufen Gott zum Zeugen an bei der Hochzeit. Hochzeit ist nicht nebensächlich, sondern es ist wesentlich. Und drittens, ich bin nicht nur Zeuge vor den Menschen und Zeuge vor Gott, sondern auch dich bitte um den Segen für meine Ehe. Denn ich kann es nicht allein. Ich brauche Gottes Kraft und Liebe und seine Versorgung und seine Gnade, dass ich treu bleibe, auch in der Ehe. Und wann bittet man darum? Man bittet ja eigentlich am Anfang von etwas. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt mal Abi schreibt oder sowas. Und dann schreibt man zwei Klausuren und hat die dann in den zwei Fächern durch. Und auf einmal sagt man mitten in der Klausur, stopp, jetzt brauchen wir mit dem Jugendkreis eine Gebetsgemeinschaft, dass ich ein gutes Abi mache. Manche fangen auch erst mitten im Abi an zu beten, ist auch klar. Aber in der Regel macht man das davor, oder? Dass sie sagen, jetzt kommen die Prüfungen, jetzt am Anfang dieser Klausuren möchte ich um Gottes Hilfe bitten. Wenn ihr hier hinfahrt, wann betet ihr? Als ich hier in Koblenz losgefahren bin, dann bete ich da. Da bete ich nicht irgendwo kurz vor halb braun und sage, oh, jetzt muss ich auf den Parkplatz fahren, jetzt muss ich beten um Bewahrung auf der Fahrt. Und wenn du mich in Koblenz fragst, warum beten wir nicht, dann sagst du, das habe ich in Heilbronn vor. Ja, was ist das denn? Und so machen die Leute es oft mit ihrer Beziehung, sagen, ja, wir heiraten, wir haben Sex miteinander und so und die Hochzeit, die haben wir dann in 2 Jahren vor. Dann darf der Herr wieder runterkommen mit großem Zimborium und dann machen wir das vor ihm und dann tun wir so, als ob. Ja Mann, dann heirate doch gleich. Ja, und wenn du es nicht bezahlen kannst, ist auch egal, dann machst du es halt ein bisschen günstiger. Das ist, dann lass doch mal ein paar Blumen weg und das Festessen und lad keine Freunde ein, ist auch gut. Ist doch wohl, na. Nee. Nee, aber im Ernst. Leute, die fragen mich immer, Löcher im Bauch, wo steht das in der Bibel? Tut mir leid. Ihr müsst es nicht so sehen. Für mich macht das Sinn. Ich wollte, bevor ich mit meiner Frau schlief, wollte ich für diese Ehe, wollte ich für diese Sexualität, wollte ich für diese Partnerschaft, wollte ich für diese neue Zweisamkeit, wollte ich für mein neues Lebenskapitel Gottes Segen haben. Und es war ein harter Kampf, bis zur Ehe treu zu sein. Aber es ging. Gut, wir hatten den Vorteil, wir waren 6, 7 Jahre waren wir befreundet und verlobt, bevor wir geheiratet haben. Wir haben uns zu früh kennengelernt. Ich habe meiner Frau gesagt, wir packen das wieder ein und ich komme in 4 Jahren nochmal vorbei. Oder wir befreunden uns und du musst lange warten. Dann hat sie gesagt, wir befreunden uns und ich warte lange. Hat sie auch gemacht. Und dann haben wir nach 7 Jahren geheiratet. Das ging aber nur gut, weil wir getrennt gewohnt haben und weil ich hier in Tübingen studiert habe und sie in Düsseldorf eine Ausbildung gemacht habe und ich dann 2 Jahre in England gelebt habe und sie in Düsseldorf war. Und dann hat man immer so, dann so Briefkontakte, Wochenendbesuche, Freizeiten im Sommer, dann Jugendfreizeiten haben wir durchgeführt für andere und so. Und so hat man sich dann kennengelernt und so über diese Entfernung. Und da ging das gut. Und immer bevor es zu heiß wurde mit der Sexualität, musste ich schon wieder wegfliegen. Also das ging. Wenn wir im selben Ort gewohnt hätten, hätten wir, glaube ich, nach 2 Jahren heiraten müssen. Also es ist schon was anderes. Natürlich. Aber es ist eine große Freude, denn in der Hochzeit die Sexualität zu genießen und zu wissen, ich durfte mich reinhalten, sie durfte sich reinhalten, wir dürfen das jetzt aneinander genießen. Es ist so ein Geschenk und darum bitte ich um Gottes Hilfe und Gottes Gnade. Darum würde ich das empfehlen zu warten, aber haltet, wie ihr es wollt. Viertens, Sexualität hat was mit Warten zu tun und hat was mit Geduld zu tun. Da sind wir jetzt an dem Punkt. Warum? Nun ja, wenn du gewiss bist, dass du den heiraten willst, aber eben noch nicht heiraten kannst, weil du eine Ausbildung machst oder weil ihr noch, was weiß ich, noch für Dinge zu tun habt und zu berücksichtigen habt, dann übt euch einfach in der Keuschheit. Das ist ein komisches Wort, aber gibt es in der Bibel. Das heißt in Galater 5, Vers 23, die Früchte des Geistes, da reden wir gerne über Liebe, Freude, Friede und Geduld. Oh Herr, schenk mir das alles. Freundlichkeit auch noch, Güte auch noch, Treue, Sanftmut, Keuschheit, im Reinen, sexuell rein zu bleiben. Das ist eine Gabe Gottes. Und Gott sagt, übt das mal. Übt das mal, denn Klammer auf, das musst du später ja auch in der Ehe können. Ich hatte geheiratet und dann habe ich gedacht, so mit der Hochzeit verschwindet 50% der Weltbevölkerung. Aber dem war nicht so. Die Frauen blieben alle sitzen. Sehr komisch. Und sie blieben auch noch so, wie sie waren. Manche sehr hübsch, ja. Und das war natürlich so eine Sache, gell? Und dann muss man lernen, auch in der Ehe treu zu bleiben. Oder wie es Bill Clinton ja dann gesagt hat, I did not have sex with that woman. Ich hatte keinen Sex mit dieser Frau. Wenn ihr mal die Protokolle gelesen habt, da werdet ihr ganz rot an den Ohren. Also er hat so ziemlich alles gemacht. Vielleicht hat er nicht mit ihr den Beischlaf durchgezogen, aber er hat vorher alles gemacht. Aber er konnte seiner Frau sagen, also mit der hatte ich keinen Sex. Stimmt das? Da sagt die Hillary, ach na dann, kein Problem. Ist alles wieder gut. So komme ich oft zu meiner Frau. Also nee, ein Kind kann die nicht kriegen. Miteinander geschlafen haben wir nicht, aber sonst habe ich eine ganze Menge gemacht. Na. Geht nicht. Muss man Geduld lernen? Muss man Geduld lernen? Muss man Disziplin lernen? Muss man Keuschheit lernen? Und insofern ist es ja dann egal. Dann fangst du an zu lernen. Denn in der Ehe brauchst du es auch. Ist also nicht eine, manchmal denkt man so, boah, ihr Christen und so, bis zur Hochzeit warten, was für eine Tierquälerei. Ja, ist so. Man fühlt sich so. Gell? Sagt, boah, ist das alles fies und oh, verklemmt und furchtbar und so. Ja, aber ich muss doch in der Ehe genauso sehr diszipliniert sein und treu sein. Übrigens, wir Männer, das wurde in diesen Büchern da beschrieben, kann ich euch sehr empfehlen. Jeder Mann und seine Versuchung und jede Frau und ihr Verlangen kann ich sehr empfehlen. Ist sehr hart, nur wenn ihr wollt. Wenn ihr nicht wollt, lasst es lieber. Aber da sagt er, bei den Männern fängt die Versuchung mit dem Auge an. Du musst aufpassen, was du guckst. Im Internet, im Fernsehen und darüber geht es. Und nur Klammer auf, das ist kein Running Gag, sondern das ist entsetzliche Realität bei uns Männern. Und ich erlebe immer wieder, dass die Frauen noch komplett platt sind, was da eigentlich auf dem Markt ist und dass zum Großteil fast alle Männer betroffen sind in diesem Punkt. Und wir kämpfen da und ihr müsst da sehr barmherzig sein mit uns. Die gleiche ähnliche Sache gilt allerdings für Frauen und da sagt er, da fängt es nicht mit den Augen an, da fängt es mit den Gedanken an. Und ich glaube, da muss man genauso aufpassen. Wenn du treu sein willst, auch als Frau, wie vergleichst du deinen Mann, wie vergleichst du deinen Freund? Sagst, ach, wäre der doch mal ein bisschen witziger wie der und wenn er ein bisschen schlauer wäre wie der und wenn er ein bisschen athletischer wäre wie der und wenn er aber ein bisschen geistlicher wäre wie der und du verachtest im Herzen immer mehr deinen Freund und du tagträumst dich dann in andere Situationen rein, dann ist das dein Kampf. Ich mag das nicht so ausführen, weil ich habe keine Ahnung von Frauen. Meine Frau sagt, ja, und so, aber da mache ich jetzt Schluss.
Also, warten, lerne Geduld. Zur guten Sexualität gehört eben auch die Disziplin, geduldig zu sein, keusch zu sein, rein zu sein, heilig zu sein. 1. Thessalonicher 4, Vers 3, denn das ist der Wille Gottes. Wir sagen immer, was ist der Wille Gottes? Das ist der Wille Gottes, eure Heiligkeit, eure Heiligung. Klammer auf, dass ihr meidet die Unzucht, Klammer zu. Dass ihr rein lebt. Und das ist unser Kampf mit der Sexualität. Sie hat ihre Sauberkeit, sie ist durch und durch gut an dem Partner, den Gott uns schenkt. Aber wenn wir unsere Quellen speisen von anderen, dann wird sie bitter und dann wird sie zum süßen Gift. Erst angenehm und dann führt sie, ich lese gerade Sprüche, da heißt es, da führt sie zum Tod. Also lass dir Zeit. Und jetzt noch ein praktischer Tipp, lass dir Zeit, um den anderen wirklich kennenzulernen. Nimm dir Auszeiten, trefft euch im Café, was weiß ich, trefft euch nicht bei euch auf dem Schlafzimmer. Ja, ich wollte ihr nur letztens nochmal den letzten Computer-Update zeigen. Und also meidet es, sucht öffentliche Dinge, quatscht, redet. Wenn ihr nichts mehr zu reden habt nach 2 Wochen, dann habt ihr ein Problem. Und Leute, die zu schnell im Sex sind, die sind schon verbunden. Wisst ihr, Sexualität bindet, hatten wir gesagt. Und ich erlebe leider so viele Leute, die jetzt nach 3, 4, 5 Monaten wissen, der Partner kann es nicht sein. Nie fürs Leben. Ich werde verrückt, mit dem zusammen zu sein. Aber ich kann ihn auch nicht mehr lösen. Und wisst ihr was? Sie kämpfen. Sie zappeln wie die Fische im Netz. Und wisst ihr warum? Weil sie gebunden sind. Und wenn du fragst, was war, dann haben sie miteinander geschlafen und du hast nicht mehr die Freiheit zu gehen. Und sie sind eingeklemmt zwischen Pest und Schwefel. Sie sagen, ohne ihn kann ich nicht mehr sein, ich bin zu sehr gebunden. Aber mit ihm werde ich verrückt, denn das ist das nicht. Und dann hast du das ganze Drama des Lebens. Deshalb warte und rede, lerne ihn kennen. Beobachte ihn, wie er ist in der Familie. Beobachte, wie er oder sie ist mit dem Kreis, mit den Geschwistern. Kriegst du alles wieder? Mit den Eltern. Wie sie mit den Eltern umgeht. Viel Spaß. Du bist auch mal Eltern. Ja. Also guck das, schau dir genau an, den du hast und dann sei bereit, dich ganz rein zu verschenken. Wo steht das in der Bibel? Ach, weißt du, da steht doch, was du dem anderen gönnst. Was gönne ich denn dem anderen? Ja, das, was ich mir gönne. Ich wollte eine Frau haben, die nicht vorher schon durch 20 Betten gestiegen ist und schon 15 Freunde hatte, sondern ich habe mich gefreut auf eine, wo ich der erste Freund sein durfte. Und ich dachte, wenn ich das von ihr erwarte, dann will ich ihr das auch schenken. Und das war einfach mein Grund. Ich weiß nicht, ob das so in der Bibel steht, aber das macht für mich Sinn. Ein Engländer hat mir mal gesagt, if you don't have it, don't touch it. Wenn du es nicht hast, berühr es nicht. Okay, so viel zum praktischen Tipp. Jetzt reicht's. Das heißt, Sexualität braucht einfach Geduld und braucht auch Zeit. Letzter Punkt. 5. Punkt, die Sexualität. Was passiert, wenn ich Fehler gemacht habe? Was ist, wenn ich nicht mehr rein werde in meinen Gedanken? Was ist, wenn ich da im Internet hänge? Was ist, wenn ich am Fernseher hänge, wenn ich mir die Dinger reinziehe? Wenn ich schon mit Freunden zusammen war, wenn ich schon mehrere hatte? Sexualität kann auch wieder gereinigt werden, kann wieder geheiligt werden. Das ist das Schöne. Und die Bibel nennt das ein Wort, Vergebung. Es kann alles vergeben werden. Und das gilt auch für die Sexualität. Und das ist eine schöne Sache zu wissen. Und die Bibel beschreibt das wirklich wie ein Waschen, wie ein Reinigen. Und wie wir das manchmal haben, dass wir uns manchmal eklig fühlen und dann das Gefühl haben, man muss sich duschen und den ganzen Dreck abkriegen. Genauso ist das in der Vergebung. Und das, was die Dusche nicht kann, weil es nur äußerlich ist, das will Gott mit seinem Vergebung machen. Das heißt, er hat durch sein Blut uns ein reines Gewissen geschenkt im Hebräer. Wir kriegen wieder ein reines Gewissen und Gott kann den ganzen Schmur aus dem Kopf hauen. Die ganze Pornografie, die bei uns Männern im Kopf steckt und die jede Beziehung kaputt macht, denn du kannst es nicht trennen. Du denkst, das ist ja nur ein Bild, das hat ja mit meiner Freundin nichts zu tun. Aber beim nächsten Mal, wo du mit ihr zusammen bist, mit deinem Partner, sind die Bilder wieder im Kopf, sie sind ganz tief drin. Und Gott muss das auslöschen, Gott muss dir Vergebung schenken und er kann dir Vergebung schenken. Und das Wichtigste dazu ist, dass du erstmal dein Vergehen bekennst. Dass du dein Vergeben bekennst, das, was du falsch gemacht hast. Der König David hat ja Ehe gebrochen Und er sagte, wohl dem, der die Übertretung vergeben sind, Psalm 32, wohl dem, den die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen und in deiner Hand lag Tag und Nacht schwer auf mich. Als ich es verschweigen wollte, das war wie ein Zerreißen in meiner Seele von innen heraus. Und darum bekannte ich dir meine Sünden und meine Schuld verhehlte ich nicht. Und ich sprach, ich will den Herrn meine Übertretung bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Rihanna, die da singt, Unfaithful, the story of my life, die ist die Geschichte meines Lebens, wo ich immer wieder versuche, treu zu sein und bin doch weg. Ich möchte das nicht mehr, nein, ich möchte nicht der Grund sein für seinen Tod. I don't want to be a murderer, singt sie. Ich möchte es nicht, aber ich gehe immer wieder fremd. Es ist wie eine Sucht, es ist wie Motte um das Licht und ich gehe immer wieder weg. Und sie kann lernen, treu zu werden. Beyoncé singt If I Were a Boy. Wenn ich ein Mann wäre, dann würde ich dir mal zeigen, wie es wäre. Und ihr habt das ja gesehen auf dem Video, wie sie das als einfach als Frau durchspielt, als Mann und wie sie da rumgelacht hat, rumgeschäkert hat und einfach das Telefon ausgeschalten hat. Wenn ich ein Junge wäre, würde ich mein Telefon ausschalten, allen sagen, dass es kaputt ist, sodass die Mädels denken, dass ich Single bin und allein schlafe. Ich würde nur an mich selbst denken, meine eigenen Regeln machen, weil ich weiß, dass sie treu ist. Sie ist treu zu Hause und sie wartet, dass ich heimkomme. Es ist ein bisschen zu spät für dich, nach Hause zu kommen und zu sagen, dass es ein Fehler war und zu glauben, dass ich dir einfach so verzeihe. Wenn du gedacht hast, dass ich auf dich warte, dann liegst du falsch. Aber du bist ja nur ein Junge. You're just a boy. Du verstehst nicht. Ja, du verstehst nicht, wie es ist, ein Mädchen zu lieben. Eines Tages wünschst du dir, dass du ein besserer Mann wärst. Du hörst nicht auf sie. Es ist dir egal, wie es wehtut, bis du diejenige verlierst, die du wolltest. Weil du sie als etwas Selbstverständliches angesehen hast und alles, was du hattest, zerstört wurde. Aber du bist eben nur ein Junge. Und die ganzen Leidensgeschichten, die wir hören, die ganzen Leidensgeschichten, die wir erleben und wo wir Mitverursacher sind, das müssen wir bekennen und sagen, ich bin da untreu, Herr, und ich möchte endlich lernen, treu zu sein. Ich bin da unrein und ich möchte endlich lernen, rein zu sein. Und koste es, was es wolle, ich will es tun. Und ich bitte um Vergebung. Das ist der zweite Punkt. Bekenne und dann bitte um Vergebung. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist der treu gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns. Ist das nicht ein schönes Wort? Er reinigt uns von aller Untugend, von aller Ungerechtigkeit, von dem ganzen Schmutz. Und das ist so cool. Es kann sein, dass du mit jemandem hier geschlafen hast. Es kann sein, dass du Entsetzliches hinter dir hast. Gott will dich reinmachen. Gott will dir einen Neuanfang geben. Wir haben das hier in dem Zelt heute Nachmittag erlebt, wie man verzeihen kann, wie das Unmögliche möglich gemacht wird, dass jemand, der Mord, Homicide und dieser ganzen Völkermord überlebt hat und vergeben konnte. Und genau dieses Wunder brauchen wir auf sexuellem Gebiet, dass Gott uns rein macht, heil macht und wieder neu macht. Und das kann er. Und noch ein Wort, 1. Johannes 1, Vers 10, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und unser Wort ist nicht in uns. Da ist keiner ohne Sünde und ich auch nicht. Ich bin jetzt auch nicht hier, um das alles breitzutreten, aber ich kann das bekennen. Auch das gibt Dinge in meinem Leben, die muss ich immer wieder bereinigen. Und dann gibt es diesen Punkt, wo ich dann zu meiner Frau muss und sage, da muss ich dir was bekennen. Und es ist sehr, sehr demütigend, tut sehr weh. Aber das Wunderbare ist, wenn meine Frau mir vergibt, wenn mein Herr mir vergibt, dann kann ich wieder aufatmen. Und dann sind die Beziehungen wieder rein mit meinem Vater und mit meiner Frau. Und das ist eine wunderbare Sache, die wünsche ich euch allen. Bekenne deine Sünden, bitte um Vergebung und habe die Bereitschaft, neu anzufangen. Bill Hybels, man jagt ja über die Amis, hat die Amis. Bill Hybels hat am Ende von seiner Session mal gesagt, übrigens, wenn ihr zusammen lebt und nicht verheiratet seid, dann erwarte ich, dass noch heute einer auszieht. Und ich sage, wow, will er seine Gemeinde verlieren? Das sollte in Deutschland mal einer sagen. Und ich sage, wenn ihr in meiner Gemeinde seid und ihr zusammen lebt und schlaft, aber ihr seid nicht verheiratet, dann will ich, dass heute Abend einer von euch auszieht. Ich sage, wow, die haben es schwer. Und dann sagt er noch eins. Und wenn du verheiratet bist, aber hast nebenbei eine Beziehung mit einer dritten Person, dann möchte ich, dass du heute Abend anrufst und diese Beziehung beendet. Was ist das lange Reden mit deiner Sekretärin? Was ist die Dienstreise? Was ist der Nachbar? Was ist dein Trainer, mit dem du so gerne Zeit verbringst und vielleicht nicht körperlich, aber mental die Ehe brichst? Und Gott sagt, hör damit auf, lass es. In Sprüche 28, Vers 13 heißt es, wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, dem wird Barmherzigkeit erlangen. Und durch Vergebung bekommt die Sexualität ihre Schönheit und ihre Reinheit zurück. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Fazit, Sexualität ist Gottes Idee, Sexualität ist gut, Sexualität braucht den Schutzraum der Ehe, Sexualität erwünscht sich den Segen Gottes, die Sexualität hat auch was mit Geduld zu tun und die Sexualität will in Reinheit genossen werden. Sexualität ist Gottes Idee. Was ist deine Idee? Wirst du den virtuellen Klick oder freust du dich auf die zärtliche Berührung? Willst du die schnelle Befriedigung oder die tiefe Erfüllung? Willst du den One-Night-Stand oder die lebenslange Treue? Willst du deinen eigenen Willen durchsetzen oder willst du Gottes Segen? In den Sprüchen 5 habe ich gerade heute Morgen gelesen. Vers 15 heißt es, trinke Wasser aus deiner Zisterne und was quillt aus deinem Brunnen. Sollen deine Quellen herausfließen auf die Straße und deine Wasserbecher auf die Gassen? Willst du die ausschütten? Habe du sie allein und kein Fremder mit dir. Dein Leib sei gesegnet und freue dich des Weibes deiner Jugend. Sie ist lieblich wie eine Gazelle und holdselig wie ein Reh. Lass dich von ihren Anmut allezeit sättigen und ergötze dich alle Wege an ihrer Liebe. Denn eines jeden Wege liegen offen vor dem Herrn und er achtet auf alle Menschengänge. Ich wünsche euch Gottes Segen, viel Kraft und viel Freude an der Sexualität, die Gott uns schenkt. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich möchte dir Dank sagen, dass du was Wunderbares geschaffen hast. Vergib, wo wir als Menschen das so korrumpieren, leer machen, abdreschen, ausnutzen und vermarkten. Herr, wir Christen wollen mit deiner Hilfe lernen, die Sexualität wieder als Gutes zu empfangen. Hilf, dass wir treu werden. Hilf, dass wir ehrlich werden. Hilf, dass wir diszipliniert werden. Und hilf, dass wir an einem, mit einer Person, mit unserem Lebenspartner, mit unserer Frau, mit unserem Mann einmal diese Sexualität in Fülle und in tiefer Zufriedenheit genießen dürfen. Denn du hast es geschaffen und du hast es gewollt. Und wir danken dir dafür. Amen. Jo, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.